So, meine Lieben, da sind wir wieder, Folge 4. Mensch, Arne, du hast gerade deine Stoppuhr gedrückt und das heißt, wir sind
ready to fly.
Wieder mitten im wieder im Podcast machen. Den Trainer kriegt man nicht aus dir raus, selbst morgens um 5.30 Uhr. Zum Glück ist es kein Videopodcast. Du, mein Lieber, bevor wir einsteigen, ich habe direkt eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt. Und zwar geht nicht um Basketball, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt eine Weile zu Hause gewesen. Und weißt du was? Ich liebe Orlando, ja. Wir leben hier im Winter Park. Es wirklich gibt kaum Probleme. Aber die Amis sind manchmal so komisch. Pass auf. Ich werde hier fast gefühlt jeden Morgen geweckt. Um 8.19 Uhr fangen die an, hier die Hecken zu schneiden und das Laub von den Straßen zu blasen. Und das ist unglaublich. Also diese Frechheit, muss ich mir jetzt kurz nochmal von der Seele reden. Das ist, also ich rede da mit Franz drüber. Wenn ich Präsident wäre, das wäre das Erste, was ich irgendwie ändern würde in der Welt. Okay, das jetzt.
Also wenn ich da mal rein sneaken darf, Moritz. Erstmal hallo, herzlich willkommen hier bei Kannst du so nicht sagen.
Absoluter Stretch.
gut, dass du kein Präsident bist.
Podcast heißt ja, kannst du so nicht sagen. Ja, aber Junge, das regt mich so krass auf, Alter. Da sind die Prioritäten aber sowas falsch gelegt. Ich schlafe ja nicht vor 3 Uhr ein nach den Spielen und die haben nichts anderes zu tun, als 5 Stunden später die Hecken zu schneiden. Und es kommt denen nicht mal irgendwie die Idee, dass Leute noch schlafen.
Lieber Moritz, wenn ich da mal was zu sagen darf. Also. 8.19 Uhr
tierisch auf.
Ist in der normalen Welt eine völlige normale Zeit. Ja? Kinder in deutschen Schulen gehen da zur Schule.
Der normale Mensch,
der da arbeiten gehen muss, ist da bereits entweder im Büro oder auf dem Weg zum Büro. Jetzt lass mich doch mal ausreden. So. Und dass du jetzt einer Sportart nachgehst oder einem Beruf nachgehst, der eine Nachtschicht erfordert, ja, das kennen viele andere Menschen auch, die nachts arbeiten müssen. Ich verstehe, dass du das unglücklich findest, aber 8.15 Uhr ist mitten im Tag. Ja, also lass doch den Menschen da sein Laub blasen. Ja, das zieh dir halt Oropax an und schau, ich schlaf im Schloss.
Gute Idee.
Du wohnst da im Schloss. Geh halt in den Keller, geh in ein anderes Zimmer, sag dem Personal, dass die irgendwie da draußen dem Typen sagen soll, geh einen Zwan in die Hand drücken, dass der später Laub blasen soll. Was auch immer. Find eine Lösung.
So, siehst du, genau. Die Idee ist mir, ich durchlebe das ja jetzt seit 4 Jahren, die Idee ist mir auch schon gekommen. Lustige Story und deswegen erzähle ich dir auch die Geschichte, weil die Amis, die sind manchmal so umgedreht. Also anstatt auszuschlafen, muss jetzt die Hecke quadratisch aussehen. Also was ist denn das für ein Quatsch?
Digga, die Leute müssen arbeiten.
Ja, aber die Hecke ist doch scheißegal. Wenn in Berlin meine Hecke so aussieht, dann werde ich ausgelacht. Kleine Story dazu. Ich hab in meinen ersten Jahren in der NBA ein Haus gekauft in Michigan. Ein kleines Häuschen.
Na klar, was man so macht.
Nein, ein kleines Häuschen. In dem hat dann Franz sogar gewohnt. Sein zweites Jahr im College. Und ich habe natürlich, als ich das erworben habe, wurde mir nicht gesagt, dass ich da diese ganzen Services dazu buchen muss. Also ich habe nichts bestellt.
War kein Personal direkt dabei, ja? Hast du erst später dazu gekauft.
Nee, richtig. Und die Sache war, ich brauch's ja auch nicht. Also nein, aber es schneit, es ist kalt, es juckt eh keinen. Und Digga, ich habe Strafzettel bekommen im Sommer. Also du wirst hier richtig bestraft, wenn du deinen Garten nicht ordentlich hältst. Das ist hier richtig hoch auf der Rangliste.
Ja, siehst du mal.
Ja, also anstatt mal irgendwelchen Leuten zu sagen, dass sie keine Pistolen kaufen sollen für den 14. Geburtstag, werde ich hier bestraft, dass die Heckenschere klein geschnitten wird. Aber okay, jetzt habe ich das auch von der Checkliste. Tut mir leid. Arne, wie geht's dir mal lieber? Ich sehe, du trägst VIP-Klamotten.
Ja, schon nicht mehr. Schon nicht mehr, aber ich habe eine gute Woche Peak-Klamotten getragen. Ja, du hast mitbekommen, wir hatten Länderspiele, EM-Qualifikationen. Haben einen neuen Headcoach, alles ist Spanisch. Und
hablas Español.
Sí, un poco. Weißt du selber, wir hatten 4 phänomenale Jahre mit Gordon Herbert und jetzt haben wir einen neuen Bundestrainer. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist erstmal ungewohnt, wenn du da im Huddle stehst. Und das ist ein neues Gesicht. Das ist gar keine Wertung, sondern einfach neu. Und ja, du, also erstmal war es eine gute Zeit. Wir hatten ein nicht so optimales Spiel in Schweden und ein dafür besseres Spiel in Heidelberg. Und ja, es ist, weißt du selber, es ist immer cool, die Jungs zu sehen, auch wenn natürlich ganz viele neue Gesichter dabei waren, die ich jetzt noch entweder noch nie vom Namen gehört habe oder noch nie gesehen habe, zumindest persönlich. Und deswegen war das total geil. Aber ich muss dir direkt eine geile Geschichte erzählen. Du weißt ja, wie es ist, wenn man da zum DBB kommt, da kriegt man immer ja eine Tasche mit Sportklamotten. Und dieses Mal wurden wir das, auch
das
eingekleidet.
Das Beste vom Besten.
Ja, eingekleidet mit Ausgehkleidung. Ich weiß, du würdest direkt wieder meckern. Es entspricht nicht dem Style von Moritz Wagner, aber ich fand es erstmal cool. Wir haben neue Ausgehklamotten bekommen. Ja, du brauchst gar nicht so gucken. Wir haben auf jeden Fall neue Kleidung bekommen. Und wenn du ja, wenn du solche Kleidung bekommst, dann musst du ja, da sagst du jetzt nicht wie bei dir 3XL, sondern du wirst vermessen. Und das Coole war, ja, diese Vermessung hat stattgefunden direkt neben unserem Essensraum. Und warum auch immer, war ich der Erste beim Essen. Aus Gründen vielleicht, so. Aber auf jeden Fall hat dann eine Dame, da war ein ganzes Zimmer eingerichtet, wo ganz viele Menschen waren, die einen dann vermessen haben. Haben mich dann zwei Damen gebeten, ah, sie sind schon da, wollen sie nicht schon starten mit der Vermessung?
Ja, so ein Klassiker, dass du der Erste bist, ne? Klassiker. Ja. Wenn es was for free gibt, dann ist Arne dabei.
Was? Also, du wirst...
If it's for free, it's me.
Wow. Wow. Auf jeden Fall bin ich in diesen Raum rein, habe mich dann da vermessen lassen. Und bei so einer Vermessung vermisst du ja alles. Misst du ja alles. Die Armlänge, die Schulterspannung, den Bauch, die Hüfte, alles. So. Und es kam zu der ersten komischen Situation, als dann die zwei Damen hinter mir standen. Also ich konnte sie nicht sehen, ja, und haben dann meine Schulterbreite vermessen. Und vermutlich vermessen die Damen sonst Menschen, die vielleicht normalere Standardgröße haben, aber scheinbar war ich entweder breit oder zu breit oder so.
Oh klar, so ein Stiernacken, ne?
Auf jeden Fall. Kannst du dir vorstellen, wie lustig das ist, wenn zwei Menschen hinter dir stehen, die du, also zwei Frauen auch, die kannst du nicht sehen, sie fummeln an dir rum und sagen gemeinsam, oh. Im gleichen Moment so, oh. Was ist jetzt, oh. Was heißt das? Ist das gut oder schlecht?
Vor allem, du bist ja noch nicht mal einer der Spieler, die sollten doch eigentlich vorbereitet sein auf, wie soll man
was
sagen,
auch immer.
Größere Extremitäten.
In diesem Moment kam unser neuer Headcoach rein. Ja, und dann kam es zu der weirden Situation, dass der Headcoach sich auch vermessen lassen hat. Und jetzt kannst du dir vorstellen, zwei Damen mittleren Alters, deutsche Frauen, vermessen einen spanischen Mann und versuchen alle auf Englisch sich gegenseitig zu erklären, was sie jetzt machen müssen. Ziemlich lustiger Punkt. Und dann musste eine Stelle ist ja sehr unglücklich zu vermessen, das ist die Beinlänge. Weißt du, wie die Beinlänge gemessen wird?
Ja, der wird am Adduktor so mit der flachen Hand so hochgezogen.
Exakt, da wird an der Beininnenseite das Gehänge zur Seite geschoben und dann wird das Maßband ganz nach oben geführt.
Und da kann man auch mal schätzen, oder? Da kann man jetzt auch mal schätzen, so
wird von
so
dort
muss man da nicht sein.
Am Bein runtergemessen. Und jetzt stell dir mal vor, die zwei deutschen Vermesserinnen, wie ich sie mal nenne, erklären dem spanischen Headcoach, dass er jetzt das Maßband nehmen muss, an dem Bein da entlang, hoch in die Leiste. Und sie haben das auch mit Händen und Gesten dann vorgemacht, was er jetzt tun soll. Wir haben Tränen gelacht, wie er uns angeschaut hat, als sie so die Beine in so einer O-Bein-Position hielten und ihm erklärt haben, dass er jetzt hier mit der Hand so rein... Ey, es war zum Schießen. Ja. Wir haben Tränen gelacht.
Also fand er das lustig oder hat er seine Jobwahl bereut?
Nein. Er hat das erst gar nicht verstanden, was sie jetzt von ihm wollen. Und als er dann verstanden hat, wir haben Tränen gelacht, weil wir ihn alle so angeguckt haben und er da steht und mit so riesigen Augen die zwei Mädels ihm am Bein, also sie haben ihn natürlich nicht angefasst, aber sie wollten ihm erklären, dass er jetzt mal selber das Ende von dem Dingen, es war zum Schießen. Also, hatten eine gute Zeit, nicht so schöne Zeit in Schweden, obwohl es da, minus was auch immer, 4-5 Grad war, es richtig bockkalt. Die Königsfamilie war beim Spiel. Kannst du dir das vorstellen?
Da habe ich direkt eine Frage. Königsfamilie, welchen...
die Prinzessin.
Sag mal, welchen Status haben die in Schweden? Also die sind König und Prinzessin und bla bla bla, aber
repräsentativ.
Sind die irgendwie politisch repräsentativ, also nicht politisch aktiv. Da kannst du nicht mal hingehen und irgendwie einen Vorschlag machen.
Glaube nicht. habe ich jetzt auch nicht getan. Auf jeden Fall hat aber... habe aber Königin, Prinzessin Victoria hatte ein gelbes Schwedenshirt an. Also sie war in Zivil und hat richtig supported. Ich habe sie gesehen in der ersten Reihe. Und sie hat da richtig gecheert für ihr Team, mit Familie, mit Kindern, mit Mann. Und das war richtig cool zu sehen, wie die in der Halle, also da hat keiner gebuht, da hat keiner gemacht. Das war einfach, die waren echt cool angesehen. Und die haben so richtig, also die waren jetzt nicht so, die haben so immer so in die Hände geklatscht, so dreimal so politisch korrekt, sondern die haben sich richtig gefreut für das Team. Das war cool zu sehen.
Scheint ja auch geklappt zu haben.
Hat auch geklappt, ja. Wir waren jetzt nicht ganz so gut an dem Tag. War ein blöder Start für uns.
Aber dazu muss man sagen, es waren die Davi-Krämer-Festspiele. Also das ist ja schon beeindruckend, was der Kollege da geliefert hat.
So, und jetzt, du, erklär mir mal das, wie das geht. Wie kann man denn in einem Spiel 43 Punkte machen? Wann hast du das letzte Mal 43 Punkte im Spiel gemacht, Moritz?
In den letzten 10 Spielen zusammen vielleicht. Ja, keine Ahnung. Also ist schon beeindruckend. Vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, wenn man so 30 oder 40 Punkte in der NBA sieht, ist nochmal was ganz anderes, weil das Spiel ein bisschen anders, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es ist ein bisschen einfacher zu scoren. Und also auf europäischem Level ist es gar nicht so einfach, so viele Punkte in einem Spiel zu machen. Da muss man schon echt ordentlich im Flow sein. Und dass der Davi das kann, also ich spiele seit Jahren mit Davi zusammen. Der hat eine ganz schöne Schleuder. Und dass der scoren kann, das weiß auch jeder. Aber 43 Punkte ist schon, also nicht umsonst, glaube ich, Zweitbestmarke aller Zeiten, ne, für den DBB. Ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich wollte auch nochmal, als du die Geschichte vorhin erzählt hast, ich finde es erstmal toll, dass auch jüngere Jungs und andere Spieler, die vielleicht bei der WM zu kurz kommen oder bei den Olympischen Spielen zu kurz kommen, die Möglichkeit haben, für die Nationalmannschaft zu spielen. Das finde ich erstmal ziemlich cool, weil es eine besondere Erfahrung ist und auch toll für ihre Karriere, um sich weiterzuentwickeln und so ein bisschen zu checken, dass man auch auf dem Level ja mitspielen kann. Finde ich erstmal ziemlich cool. Aber David Krämer hat mich sehr beeindruckt. Der neue Coach hat mir ein bisschen leid getan, muss ich echt sagen, weil er kommt da rein und verliert erstmal gegen Schweden und du hast ja jetzt auch, also Karin, wie viel habt ihr trainiert? 3 Tage? 4 Tage?
Ja, wir sind montags angereist, die haben alle noch sonntags gespielt oder samstags gespielt, dann haben wir montags einmal locker ein bisschen Regeneration mit mir gemacht, dann haben wir dienstags, hatten wir 2 Trainingseinheiten, wobei, weißt du, die zweite Einheit ist ja dann immer schon...
kannst du ja nicht machen.
So, geht also, ja nicht. Trainierst einmal ordentlich, Mittwoch einmal, Donnerstag gereist, Freitag Abfahrt, ne? Freitag Spiel.
Ja, es ist doch völliger Quatsch. Also wie soll man da irgendwie ein strukturelles Spiel auf die Beine stellen? Das finde ich, da können wir auch mal generell drüber reden, warum es da nicht irgendwie eine bessere Regelung gibt. Das hat ja wenig mit Nationalmannschaftslevel zu tun. Finde ich irgendwie schade. Also.
Könnte man sagen, dass das ziemlich suboptimal ist, dass die NBA, die Euroleague und die FIBA, also das ist der Verband, in dem wir ja spielen, zur gleichen Zeit spielen. Denn an dem gleichen Tag, wo die deutsche Basketballnationalmannschaft ein Qualifikationsturnier für die EM im nächsten Jahr gespielt hat, hat der FC Bayern München Basketball auch ein Euroleague-Spiel gespielt, an dem dann Andi Obst 300 Punkte und macht.
Ich muss ganz kurz erzählen. Ich war total verwirrt, weil ich war jetzt wie Andi hat auch so viel gescored und der Krämer. Also wie viele Punkte haben die denn gemacht? Und dann muss ich auch, also was du sagst, das können wir jetzt in dem Podcast, kannst du so nicht sagen, schon sagen. Das ist völliger Quatsch. Also das ist einfach ein Tauziehen von der Euroleague und der FIBA, die sich da irgendwie gegenseitig einen reindrücken und das tut dem Produkt überhaupt nicht gut, weil ja kaum Euroleague-Spieler, da gibt's nur Ausnahmen, Euroleague-Spieler zur Verfügung stehen und NBA-Spieler ja sowieso nicht, das ist ja nochmal ein ganz anderes Konzept, das ist vielleicht noch ein bisschen verständlicher, aber innerhalb Europa, also das finde ich total absurd, weil zum Beispiel Kroatien vor ein paar Jahren ist in die Situation gekommen, dass sie sich nicht qualifizieren konnten, weil ihr gesamtes Repertoire an Spielern aus Euroleague und NBA besteht, dann läuft da ein komplett anderer Laden auf und die kommen nicht mehr in die Turniere. Also das finde ich irgendwie, da packst du die Spieler und das verzerrt den Wettbewerb irgendwie und da tust du in keinem Gefallen. Also es ist sehr, sehr schade und das passiert ja jetzt auch schon seit Jahren so. Also es ist Quatsch.
Zumal, finde ich ja beim Fußball toll, dass wenn du hast diese Nationalmannschaftsfenster und da wissen es ist alle entweder Pause oder du bist bei der Nationalmannschaft. So. Und wenn du eingeladen bist, dann ist das eine große Ehre und du musst nicht drüber nachdenken, ob du da hingehst, oder? Klar, du bist eingeladen, du gehst jetzt.
kriegst auch ordentlich Kohle, ne? Also ist jetzt nicht so, es steht auch im Vertrag drin, ne? Also soweit ich weiß. Also bei Fußball ist schon, du kriegst ordentlich Kohle, wenn du da bei der Nationalmannschaft auftauchst.
Okay, das klammere ich jetzt nochmal aus, aber trotzdem ist es ja auch, ich behaupte mal, für einen Spieler, das ist ja schon eine Ehre für die deutsche Nationalmannschaft.
Ja,
das
ist eine andere Wahl. Also,
das ist ja, kann man schon sagen. Da sagt ja keiner, nee, das ist jetzt hier ein Benefizspiel, sondern es will ja eigentlich jeder Nationalspieler sein, so. Und dann bist du eingeladen, aber du kannst gar nicht hingehen, weil du halt noch für die Euroleague spielst. Das ist doch irgendwie, das macht das Produkt ja nicht attraktiver. Also, für den Menschen, der jetzt dazuschaut, der sagt sich, was ist denn das für eine Mannschaft jetzt gerade? Wo ist denn der Moritz Wagner? Der Moritz Wagner spielt in der NBA, der kann jetzt nicht da sein. Ja, wo ist der Andi Obst? Ja, der spielt jetzt gerade Euroleague. Wo spielt der gerade? Also, für mich ist das wirklich als ein bisschen Außenstehender, der jetzt nicht so ganz in der Bubble lebt, echt schwer nachzuvollziehen. Aber das bringt natürlich, hast du eben schon schön gesagt, die Chance, neue Spieler zu sehen, junge Spieler zu sehen. Und das ist ja für mich immer eine Faszination. Ich komme dahin. Und dann hast du da 18-jährige Menschen, die auf einmal bei der Nationalmannschaft aufschlagen. Die habe ich dann jetzt noch nicht natürlich nirgendwo sehen können, weil ich ja nur bei der Nationalmannschaft dabei bin. Und da tauchten dann wirklich 18-jährige Jungs auf, wie der Jack, und übernehmen dann das Zepter da und spielen dann da auf der Point Guard-Position.
Das ist verrückt.
Und da denke ich mir immer, wow. Also wenn ich mit 18 hätte Basketball spielen müssen vor Publikum und das mit dem Bundesadler auf der Brust, das hätte auf jeden Fall nicht so geklappt, wie das bei dem geklappt hätte. Ja. Also da habe ich eine Wahnsinnsfaszination für. Ich bin da so beeindruckt von dieser Generation. Die gab es ja immer, die jungen Spieler, aber die neue Generation, Gen Z, ist ja, also wie die drauf sind, wie die das mit einem Selbstverständnis.
Das ist verrückt, ne? Das war auch früher noch nicht so. Also gefühlt ist das erst seit einem paar Jahren so, dass dieses Selbstbewusstsein irgendwie so, dass man sich traut, diese antideutsche Mentalität mal auch an den Tag zu legen. Also vielleicht weißt du, was ich meine. Also vielleicht nicht erstmal dahin kommen und sich den Regelkatalog auswendig lernen und bei den Behörden nachfragen, ob man das überhaupt machen darf, sondern sich einfach mal den Ball nehmen und machen, auch wenn man nur 18 ist. Also das machen ja die Spanier so geil, finde ich, oder auch alle anderen Länder, außer die Deutschen so. Ja, einfach mal machen. Und also das sieht man schon in letzter Zeit, das ist sehr, sehr beeindruckend. Da gebe ich dir recht. Also mit 18, keine Ahnung.
Ja, wir suchen ja vor allen Dingen immer diese Spieler, also wenn du da hinkommst, dass du als junger Spieler dich erstmal hinten anstellst, dass du die Bälle aufpumpst, dass du das Ballnetz trägst, dass du der Letzte bist, dass du dich so einfach so an. Ja, ist auch alles richtig, können die auch alles im Essensraum machen, aber auf dem Feld benehmen die sich ja, als hätten die schon 300 Länderspiele auf der Uhr und nehmen so. Und das finde ich so, also, das kannst du ja keinem beibringen. Weißt du? Ich finde das so geil, wie die mit einem Selbstverständnis da den Ball nehmen und sagen: So, jetzt Tibor, mach mal hier Pick and Roll. Du hast zwar 30 Jahre mehr Basketballerfahrung als ich, aber jetzt mach mal hier so. Das finde ich einfach phänomenal. Freut mich. Ich habe gelernt, dass das neue Wort, ich gehe mit der Wave. Also ich gehe mit der Welle, die jungen Spieler gehen mit der Wave, gehen mit dem Flow.
Ja, das ist ein tolles Wort. Gibt es Bücher drüber, Flow. Habe ich bei mir stehen.
Flow.
Es ist beeindruckend. Können wir auch nochmal drüber quatschen. Also da können wir Andi und David zu interviewen. Ist ein schöner State, in dem man da ist. Also ist toll.
Ich habe am Flughafen auf dem Rückweg dann nämlich den, also wir waren ja schon ein bisschen enttäuscht offensichtlich, als wir verloren haben in Schweden. Ja. Deswegen habe ich da jetzt nicht den David direkt gefragt, geil, 43 Punkte. Sondern auf dem Rückweg, als wir dann wieder in Deutschland waren, habe ich den David mal gefragt, sag mal, wie ist denn das? Also mit diesen 43 Punkten, das ist ja ein Traum für einen Spieler, das möchte jeder erreichen, das möchte jeder haben, logisch, dass man so heiß läuft. Und er hat ja nachher irgendwann alles getroffen. Und ich habe ihn gefragt, wie war denn, also wie, was geht denn da in deinem Kopf vor? Und er hat gesagt, naja, irgendwann, also er hat den Begriff des Flows dann auch irgendwann genutzt. Und er hat gesagt, irgendwann war es so, dass er das Gefühl hatte, er ist ein Ticken schneller im Kopf und in seinen Händen und in seinem Handling als alle anderen. Und alle anderen sind ein Ticken langsamer. Also er hat das so beschrieben, als hättest du so eine Superkraft, als könntest du etwas, was die anderen gerade nicht können, und du hast wie so im Computerspiel so eine so 3 Sekunden Boost-Modus oder wie heißt das, Einspritz, wie heißt das bei Mario Kart, konnte doch früher so eine Einspritzanlage.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
So, und diesen Flow-Zustand, Wie ist das? Also hattest du das mal? Kennst du das?
Ja, das kenne ich. Ich habe es leider nicht so oft, wie ich es haben wollen würde. Aber ich glaube, ich würde ehrlich gesagt, da kommen wir wieder aufs Thema vom letzter Woche zurück. Frei spielen, also diesen State zu finden, in dem man über wirklich nichts nachdenkt. Also was David da ja eigentlich beschreibt, ist eine Situation, in der er überhaupt nicht nachdenkt und weiß, dass er die Zeit hat, genau das zu machen, was er machen will. Und das ist ja in dem Moment werfen. Also, und es gibt sozusagen null Fragezeichen für ihn. Und er weiß auch ganz genau, keiner kann ihn stoppen und deswegen kann er einfach spielen. Also es gibt keinen Druck, es gibt keine Fragezeichen, es gibt keine was wenn, vielleicht ist das besser, sondern er lässt die Murmel einfach fliegen. Was ist, wenn ich daneben werfe, stellt er sich bestimmt auch nicht die Frage, sondern er wirft, rotzt das Ding einfach auf. Und in der Situation zählt er auch nicht die Punkte, sondern er, weißt du, er spielt einfach so. Und ich, also, das hatte ich ein paar Mal im College, das hatte ich ein, zwei Mal in der NBA. Das ist ein sehr, sehr seltener State. Ich versuche den jeden Spiel, das gibt's ja auf Levels, ne? Also, sag mal, ich spiele 17 Minuten pro Spiel. Ich versuche den so schnell wie möglich zu bekommen, indem ich ein paar Rebounds hole, vielleicht einen Stop kriege, meinen Assist, vielleicht einen einfachen Layup mischtibitze. Dadurch bin ich im Spiel drin und ich muss nicht so viel nachdenken, wie ich reinkommen muss, was ich jetzt machen muss, sondern ich spiele einfach, ohne diese ganze Zeit diese Fragezeichen zu haben, sondern es sind nur Ausrufezeichen und es ist alles sehr, sehr klar in dem Moment. Also schon sehr, das ist die Essenz des Sports, ne? Also dafür trainiert man.
Das ist spannend, denn in der Sportpsychologie versucht man ja dem Spieler, dem Athleten zu sagen, dass er sich auf seine Stärken fokussieren soll. Ja, also dir, Moritz, würde ich jetzt sagen, als Sportpsychologe, hey Moritz, fokussiere dich darauf, dass du auf dem Spiel erstmal ins Reden kommst, also ins Gespräch kommst, in deinen Talk kommst, viel Kommunikation.
Gut aussiehst.
Gut aussiehst, die Frisur sitzt, dein Armsleeve nicht runterrutscht. Darauf würde ich jetzt so. Also, wenn man das dir ja sagt, darauf kannst du dich ja verlassen, dass das funktioniert. Dir werden schon ein paar passende Worte auf dem Feld einfallen, die du da lossappeln kannst, dass du, wenn du dich da rein quatscht in das Spiel, dass es dir ein selbstbewusstes Gefühl gibt. Also diese Anzahl an Dingen, die dir sowieso leicht fallen, die du sowieso kreieren kannst, die würde man ja ganz nach vorne stellen, wie du es gerade gesagt hast, um darüber erstmal ein gutes Gefühl zu bekommen. Richtig. Nichtsdestotrotz ist es mir nicht, ja, aber ich trotzdem, also ich habe David, wie oft passiert das mit dem Floor? Sagt er, ja, leider nicht so oft. Ne? Also, aber da gibt's da bei den Spielern, die vielleicht zu den Top 1% hören, wie machen die das? Also weiß man das? Also gibt's da Aussagen von denen, wie das jetzt Menschen machen, die regelmäßig 30, 35, 40 Punkte machen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist ein bisschen verzerrtes Bild, einfach weil ich würde es nicht unbedingt mit Ergebnissen gleichstellen. Also nur weil du ein gutes Ergebnis hast, bist du im Flow. Manchmal bist du auch einfach im Flow und spielst komplett frei, aber du bekommst jetzt gar keine Layups heute oder keine Dreier, keine Freien, sondern du hast ganz viele andere Sachen gemacht im Spiel. Und man merkt es auch. Also das ist ja, deswegen sind ja Stats auch so toxisch, weil es gibt 5 Spieler und letztendlich ist die Intention, dass man mehr Punkte macht, aber wer die letztendlich macht, ist ja egal. Das heißt, dein Impact aufs Spiel definiert sich ja nicht nur durch Scoren. Das heißt, ich würde jetzt nicht das Ergebnis abhängig machen und auch so Spieler, es gibt Spieler in der NBA, die gehen ins Spiel und sagen, ich hole mir heute meine 30 Punkte und es ist egal, was passiert. Ich hole mir meine 30 Punkte und ich zähle mit. Mhm. Dann kannst du ja auch nicht vom Flow reden. Weißt du, was ich meine? Also die haben halt eine Mission, die werfen Minimum 15 bis 18 Mal rauf. So, und in der NBA sind die Regeln halt so ausgelegt, das Spiel lang genug, dass du irgendwie 30 Punkte hinkriegst. Ich will jetzt nicht den Skill irgendwie schlecht reden. Natürlich brauchst du ein sehr hohes Maß an Skill, aber diesen State, den David da beschreibt, der ist natürlich auf einem sehr, sehr hohen Level, weil das natürlich auch sehr, sehr viel Spaß macht, einen nach dem anderen reinzurotzen. Und das ist ja auch das, was David sehr, sehr gut kann. Aber ich glaube, das gibt's auch auf anderen Levels. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das also mit dem Flow, ich weiß genau, ich komme im ersten Viertel rein. Ich komme wahrscheinlich so um die 4 Minuten rein. Es sind noch 4 Minuten zu spielen im ersten Viertel. Meine Mission Mission in diesen ersten 4 Minuten ist erstmal diesen Flow-State zu finden. Also wie komme ich ins Spiel überhaupt rein? Ob das jetzt Quatschen ist, ob das jetzt vielleicht... Manchmal bin ich so müde, dass ich an der Freiwurflinie stehe und ich gehe richtig hart zum Offensiv-Rebound. Nicht mal, dass ich irgendwie einen Offensiv-Rebound greife, sondern einfach, dass ich einmal richtig gehittet werde. Also einmal gib mir mal einer richtig mit, damit ich irgendwie im Spiel bin, damit ich wach bin. Und es gibt.
Wieso bist du müde?
Naja, Digga, also du spielst 82 Mal in 6 Monaten, da ist man ab und zu auch mal müde. Ach,
jetzt hör doch auf zu heulen, du hast...
Nicht mental, mental bin ich nie müde. Das ist alles ist physisch, manchmal sitzt man... Naja, das kann ja auch sein, also ich spiele ja auch nicht sofort, ich sitze ja erstmal 45 Minuten auf der Bank und drehe Däumchen und du musst ja trotzdem irgendwie einen Weg finden, direkten Einfluss zu haben aufs Spiel. Es ist ja eine ganz andere Herausforderung und dann lasse ich mich erstmal treffen, damit ich irgendwie wach werde, wachgerüttelt werde oder versuche erstmal ein paar einfache Touches zu kriegen, mal simples Play zu machen, damit ich halt diesen Flow-State irgendwie erreichen kann und dann im zweiten Viertel, jetzt können wir zocken, jetzt vertraue ich meinen Instinkten, jetzt muss ich nicht mehr nachdenken, jetzt sind keine Fragezeichen mehr da, jetzt kann ich einfach nur spielen und das muss ja nicht Ich muss ja nicht wie David Krämer jedes Mal werfen, sondern einfach spielen. Mhm. Also das genau darum geht's. Also das ist ja letztendlich auch, deswegen trainiert man ja auch, weil dann willst du du trainierst ja so hart. Und eigentlich heißt Flow nur in einen State kommen, wo du deinem Skill vertraust. Auch wenn du mal daneben wirfst oder was auch immer. Und diese externen Lautsprecher, die ja überall sind, ausschalten kannst. Es geht eigentlich nur darum, komplett im Spiel dich zu verlieren.
Das ist genial und ich glaube, diesen Flow-Zustand kann man ja auch in die normale Welt übertragen. Also ich glaube, wenn du jetzt einen wichtigen Geschäftstermin hast oder eine wichtige Präsentation hast oder ein wichtiges Gespräch hast, dann ist es jetzt so, ich vergleiche das mal mit meiner Welt, wenn ich trainiere und trainiere an einem neuen Ort, bin in einer neuen Halle, bin in einem neuen Kraftraum, dann versuche ich immer früher in die Halle reinzugehen oder früher in den Kraftraum reinzukommen, um mal so ein bisschen zu schnuppern. Das ist ja wie, warum macht ihr Shootaround, damit ihr die Halle schon mal seht, damit ihr schon mal die ganzen externen Faktoren ausblenden könnt.
Richtig.
Ich glaube, das ist ja geil, wenn du das vorher schon weißt, okay, was passiert hier? So, ich gehe schon einmal durch das Ding, funktioniert die Musikanlage, wo sind die Matten, wo sind die Hanteln jetzt in meiner Welt? Und so kann das ja jeder für sich auch in das Meeting, in das Gespräch einmal das Ganze visualisieren, einmal so diese Körperlichkeit sich holen, diesen Geruch sich holen, was ist hier so? Und dann dieses Entree, wie du sagst, man würde ja auch immer jemanden raten, der eine Präsentation hat oder ein Gespräch hat, überleg dir doch erstmal den ersten Satz, den du sagen möchtest.
Ja.
Lern nicht das ganze Gespräch auswendig, aber komm doch in einen guten Start schon mal rein, dass du einen guten Kickoff hast, dass du weißt, hey, hallo, mein Name ist Arne Groskowiak und ich spreche heute über den Basketballspieler Moritz Wagner. Punkt.
Ja.
So, und ich glaube, dadurch alleine schaffst du es natürlich, so den, wie du sagst, die ersten 4 Minuten gut zu überstehen, um dann deinen Rhythmus zu kriegen, dein eigenes Spiel zu kreieren.
Nur nicht nur das, sondern auch, dafür will ich noch eine Sache, das ist ein tolles Thema, finde ich übrigens. Was ich wirklich auch finde, dass im Day-to-Day-Life natürlich irgendwie passt für jeden Menschen. Für mich geht es auch ganz viel darum, Sachen, also Ablenkungen, wo ich weiß, dass die passieren werden, in der Lage zu sein, die einfach links liegen zu lassen und vorbeizuschauen und trotzdem weiterzumachen. Darum geht's für mich auch ganz viel. Also ich werde wissen, dass der Schiedsrichter mich wahrscheinlich nervt. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Der Schiedsrichter wird mir heute auf den Keks gehen. So. Ich übe, das und jetzt ich will jetzt nicht hypocritical wirken, aber ich übe tatsächlich im Warm-up, wenn mir der Balljunge irgendwie den Ball vor die Füße wirft oder irgendwas, ich übe, mich beim Genervtsein zu erwischen und in meine Atemübung überzugehen, damit ich es schon gemacht habe, bevor ich ins Spiel reinkomme. Und das mag jetzt von der Außenwelt nicht so aussehen, dass der Moritz irgendwie so richtig entspannt ist, dann lasst euch aber mal gesagt sein, wenn ich das nicht machen würde, was dann los wäre. Also ich tatsächlich muss ich wirklich sagen, ich arbeite ganz viel daran, schon so antizipieren, weil Basketball spielen kann ich, das weiß ich. Jetzt muss ich irgendwie nur hinkriegen, wie ich diese externen Laute um mich leise kriege. Und wenn ich das irgendwie master und dann das kombiniere mit frei spielen, dann wird's ein guter Tag. Also ja, das kann ich so zugeben.
Aber was macht der Balljunge jetzt? Warum bist du schon sauer auf den Balljungen?
Naja, oder ich suche mir dann manchmal einfach Gründe. Also manchmal stehen auch Leute, bei so einem NBA-Spiel sind ja 1000 Leute auf dem Feld. Das verstehe ich immer nicht. Ich mache mich warm Und dann läuft die Opernsängerin, die Anthem-Sängerin, da läuft mir durch die Quere. Ich so, Digga, du bist hier unseretwegen. Warum hast du mal ein bisschen Respekt, dass ich mich hier warm mache? Mhm. Also es ist ja ganz lieb, dass du singst, aber lass uns mal nicht vergessen, warum wir hier sind. So, weißt du, was ich meine? Oder
wegen dir, Moritz, wegen
nein,
dir.
Aber da steht ein DJ mitten auf dem Feld. Also Digga, ich will Dreierwelfen. Was machen wir hier? Also Ich rede ja nicht mal von deiner doofen Musik, die du dir spielst. Kannst du ja gerne machen, aber steh nicht im Weg rum. Und mich dabei zu erwischen, dann zu sagen, okay, der geht mir tierisch auf den Keks und ich könnte ihm einen knallen jetzt, aber ich konzentriere mich und trotz weiter meine Reihe rein.
Ich habe in meinem Leben als Trainer schon in einigen Hallen gespielt, von denen ich sagen würde, die sind nicht optimal. Also, weil sie entweder hinter der Welt sind, weil man da Ewigkeiten hinfahren oder fliegen muss, weil sie dreckig sind, weil sie gammelig sind, weil die Bedingungen sind einfach nicht so, wie man sich das wünscht. Und ich erwische mich dabei, wie es mich nervt, und ich erwische dann vor allem die Spieler dabei, wie es sie ankotzt. Also diese Außenfaktoren, wo du das Gefühl hast, du bist da und deine Startsituation ist schon so viel schlechter als die von dem Heimteam, weil dich so viele Dinge nerven, wo du sagst, ja, also da müsste ich mich jetzt eigentlich gerade von frei machen, aber es gelingt dann oft nicht. Und das ist ja auch ein bisschen was, wo du sagst, aber das ist ja so schwer, diesem Moment zu bleiben und zu sagen, jetzt scheiß drauf, dass jetzt die Fans hier alle völlig betrunken sind und jetzt schon gegen uns brüllen, dass wir hier hingefahren sind über 12 Stunden, das ist so. Aber wie schaffst du es? Also, was sind da die Tricks?
Ja, es ist also erstmal, ich finde, es ist auch ein total tolles Beispiel. Und natürlich muss man jetzt differenzieren zwischen jungen Spielern, die einen Skill erarbeiten wollen, und älteren Spielern, die versuchen, eine Nische für sich zu finden im professionellen Sport oder ob das im Arbeit ist. Ich sehe ganz viele Spieler, es gibt eine Misskonzeption meiner Meinung nach, dass ganz viele Spieler denken, um gut zu sein, muss ich mich jeden Tag in die Halle stellen und 1000 Dreier werfen, okay? Das mag sein, das wird den Skill erweitern und all solche Sachen. Aber jetzt, also ich rede jetzt von meiner Perspektive, und das wird von Spieler zu Spieler anders sein. Also Andy Obst hat eine ganz andere Herausforderung als Moritz Wagner. Aber in der Situation an sich, was ich beschreiben will, ist es schon ähnlich. Und zwar, wenn ich jetzt 1000 Dreier pro Tag werfe, dann ist das schön und gut und dann habe ich ein tolles Selbstbewusstsein in meiner Dreierfähigkeit, aber ich kriege ja pro Spiel nur 2. Und da bringen mir 1000 Dreier pro Tag auch nichts. Also natürlich brauche ich ein sehr, sehr hohes Level an Selbstbewusstsein, aber was ich wirklich brauche, ist zu verstehen, wie bekomme ich denn gute Würfe und was passiert denn, wenn ich auf einmal gedoppelt werde? Werfe ich dann auch einen Dreier oder muss ich dann vielleicht passen? Also es geht viel mehr darum, also und je älter ich werde und desto effizienter ich versuche zu trainieren, geht es darum, Entscheidungen zu treffen und nicht den Skill zu erarbeiten, dafür habe ich im Sommer Zeit, sondern auf meinen Skill zugreifen zu können. Und dazu gehört halt auch, das Externe ausblenden zu können. Also es geht nicht darum, okay, ich muss jetzt irgendwie an meiner Wurftechnik feilen und mein kleiner Finger ist 1 Zentimeter zu weit rechts. Dafür habe ich Zeit im Sommer. Und natürlich, wenn es was Auffälliges gibt, dann rede ich darüber während der Saison. Aber während der Saison geht es viel mehr darüber, okay, pass auf, Moritz, wir haben jetzt 5 Spiele in Folge, 3 Turnover gehabt, weil du in der Zone nicht gepasst hast, wenn alle zu dir kommen. Was machen wir denn dann, wenn du eine zweite Person siehst, lande auf 2 Füßen, passt den Ball nach draußen zu dem, der frei steht? Und das sind Sachen, so simpel sie wirken, die kann man üben. Du kannst üben, okay, wenn ich einen Dreier werfe, sehe ich, dass der Mann rauskommt oder nicht, dann dribbel ich ihn dann vorbei. Solche Sachen kann man üben. Und je älter man wird, desto effizienter ist es meiner Meinung nach zu üben, wie man auf den Skill, den man sich erarbeitet hat über diese vielen Jahre, zugreifen kann. Und dazu gehört halt auch mentale Arbeit, also meditieren, mit Trainern reden, ganz viel Film gucken und solche Geschichten, weil, also du kannst, übrigens, wenn dir jemand erzählt, der wirft 1000 Dreier pro Spiel, dann lügt der. Das geht nicht.
1000 Dreier pro Spiel oder pro Training?
Pro Training. Also, keine Ahnung, wie das gehen soll, aber...
Was kann man denn werfen? Also es gibt ja immer so kursierende Zahlen von den großen Stars, wie viel Würfe sie pro Tag nehmen. Was würdest du sagen, was eine realistische und, also wenn jetzt jemand schafft, diese Zahl zu werfen, dann ist das schon wirklich großartig.
Also ganz kurz, wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt wirklich harte Arbeiter. Also, oh mein Gott. Also habe ich viel gesehen. Es gibt, ich würde sogar sagen, auch, also ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht so pauschalisierend sagen, aber es gibt Leute, wenn du die Halle nicht, wenn du Lichter nicht ausmachst, dann gehen die auch nicht nach Hause. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ab einem bestimmten Level probieren die einfach auf dem Court zu bleiben. Also natürlich gibt es Basketball-Verrückte und ich würde sagen, Kevin Durant, Steph Curry, das sind so Jungs, ne? Wenn du die nicht kontrollierst, dann werfen die den ganzen Tag. Aber ich glaube, das Wichtigste ist Konstanz, dass du ein Pensum findest, in dem du jeden Tag das machen kannst und zwar konstant jeden Tag, nicht nur wenn du gut spielst, sondern auch im Februar, wenn du richtig scheiße spielst und keinen Bock hast und alle dich nerven, dann musst du es auch irgendwie hinkriegen. Das ist viel schwieriger als einmal zu sagen, ey, ganz, ich habe heute richtig Bock und richtig Juice, ich werfe heute die Pille 500 Mal rauf. Aber natürlich, also capable ist da jeder zu. Also, bin ich ganz ehrlich.
Das ist so gut, Moritz, das ist so gut, denn es ist ja aber genau der Vergleich. Erinnerst du dich an eines unserer ersten Gespräche hier, wo es darum ging, dass du deiner Familie helfen wolltest, fit zu werden und deinen Freunden? Und das ist ja genau der gleiche Punkt, weißt du, die Leute wollen dann immer in kurzer Zeit maximal viel erreichen. Ja, also ja. Einmal diese 500, 700.000 Würfe zu nehmen und dann hoffen, dass es besser wird, anstatt zu sagen, ich werfe einfach in jedem Training. Was ist eine realistische Zahl? 50 Würfe? Keine Ahnung.
Nee, 100, mehr. Ich würde schon sagen mehr. Also vor allen Dingen nach so einem Training kannst du schon, also keine Ahnung, ein paar hundert Wurf raufdrücken, wenn du es wirklich, es gibt ja auch ganz verschiedene.
Wenn du jeden Tag 200 nimmst.
Ja, genau. Also das ist schon mal, wenn du je, ich würde sagen, es ist hilfreicher und jetzt mit den Pauschalisierungen würde ich immer auf, Mensch, ja, wir sind Menschen, müssen alle ticken anders. Aber ich würde sagen, es ist hilfreicher, jeden Tag 100 Wurf zu nehmen, als am Dienstag 800, am Mittwoch gar keinen und im Februar habe ich gar keinen Bock mehr auf Basketball.
Und das ist ja das gleiche Beispiel, wo ich mit dem Fitness hin wollte. Ja, es bringt weniger, wenn du jetzt einfach von 1. Januar, wo du deine Neujahrsvorsätze hast, bis zum 15. Februar mal 1000 Kalorien am Tag nur isst und 6-mal die Woche Sport machst und den Rest des Jahres wieder alles schleifen lässt, anstatt einfach zu sagen, ich mache 3-mal die Woche für 45 Minuten Sport, schaue, dass ich im leichten Kaloriendefizit bin und schon erreiche ich meine Ziele. Und ich glaube, das ist geil, dass man das kombinieren kann, dieses Extreme, ich brauche jetzt nicht ein paar Tage, wo ich da unfassbar viele Würfe nehme, sondern diese Konstanz, Kontinuität, ich glaube, das ist der, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das der Schlüssel zum Erfolg.
Auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, und das ist ganz, ganz wichtig, diese Konversation würde ich nur mit Leuten haben und Spielern haben, die Basketball lieben und die Bock haben. Weil wenn du nicht trainierst und wenn du keiner bist, wo jemand sagen muss, Alter, heute machst du das mal nicht. Oder ich muss dir beibringen, wie du smart trainierst. Das gibt auch Leute, die haben einfach gar keinen Bock. Und die sagen dann, ja, irgendwie heute tut mein Knie weh und der Moritz hat ja eh nur gesagt, ich soll eine 100 werfen. Ich gehe jetzt lieber nach Hause. So. Die können es gleich vergessen, bin ich ganz ehrlich. Also, die Grundprämisse ist immer, du liebst Basketball und du hast Bock und du willst dich verbessern und wir reden ja auch in-Season, ne? Wir reden nicht off-Season. Off-Season eine ganz andere Thematik. Wenn du irgendwie 6 Monate frei hast und eh nichts anderes zu tun, dann stell dich meinetwegen 45 Stunden in die Halle, solange du dir keine schlechten Angewohnheiten antrainierst. Aber wir reden hier von einem konstanten Zeitfenster, in dem von dir erwartet wird, dass du jeden Tag performst. Und wie du das irgendwie bereitstellst, ist eine ganz andere Geschichte und das verlangt von dir mit zunehmendem Alter eine effizientere Arbeitsweise. Es ist einfach so.
So. Amen.
Ja, Mensch.
Apropos Effizienz, Moritz. Ich habe dir einen Artikel geschickt. Ich hoffe, du hast den gelesen.
Ja, habe ich tatsächlich.
In diesem Artikel hat ein norwegischer Sportpsychologe das Elfmeterschießen beim Fußball analysiert.
Ja.
Und er hat sich darüber Gedanken gemacht, also er hat sich einmal angeguckt, was es für unterschiedliche Techniken gibt, um mal ein Beispiel zu nennen. Er hat die beiden Fußballspieler Lewandowski und Harry Kane miteinander verglichen, die beide herausragende Elfmeterschützen sind, wobei beide eine unterschiedliche Technik haben. Lewandowski geht auf den Elfmeterpunkt
ich hasse und das, überlegt ne? sich... Ich hasse das, das ist illegal, was der macht. Das sollte nicht zählen, aber rede weiter, tut mir leid.
Und über was jetzt, was der Autor macht oder was
Lewandowski macht. Der guckt, der humpelt so und wartet einfach, bis der Torwart da springt und dann schießt er in die andere Ecke. Das ist so unfair.
Darüber wollte ich nicht mit dir sprechen. Darüber möchte ich nicht mit dir sprechen, sondern er überlegt sich quasi im Anlauf in der Situation, was macht der Torwart, was kann ich jetzt hier für eine Schusstechnik anwenden, um den Ball über die Linie zu drücken, ist da sehr erfolgreich mit. Harry Kane im Gegensatz geht von der Mittellinie auf den Elfmeterpunkt zu oder im Spiel halt, wenn das der Elfmeter aus dem Spiel entsteht und sagt, ich schieße unten rechts und dann knallt er das Ding unten rechts mit einer hohen Präzision rein. Also unterschiedliche Techniken, aber es ging in diesem Artikel darum, was man lernen kann, wie man sich Routinen aufbauen kann, denn aus Gründen ist das ja gar nicht so einfach, so einen Elfmeter zu schießen. Und der Autor und der Sportpsychologe hat das mit dem Leben verglichen, was man sich für Routine aneignen kann, wie man das trainieren kann, um in solchen Situationen des Stress, des Abliefern zu müssen, erfolgreich zu sein. Dabei habe ich mir die Frage gestellt, du und ich haben mal über das Thema Freiwürfe gesprochen. Und ich erinnere mich, dass du mir mal erzählt hast, das ist schon eine Weile her, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst,
ja,
dass du dir vorstellst, wenn du an die Freiwurflinie gehst, und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen, wie deine Routine da aussieht. Damals hast du mir erzählt, dass du dir vorstellst, in dem Moment, wo du den Ball bekommst, dass du mit den Füßen im Sand stehst, barfuß, und quasi das Wasser und den Sand an deinen Füßen spürst, um diesen Stress der Außenwelt kurz zu vergessen und dich da auf den Wurf zu fokussieren. Und deswegen meine Frage, was ist deine Technik, deine Routine, um Freiwürfe zu werfen?
Mensch, was ich dir alles erzähle in unseren privaten in unseren privaten Stunden. Ja, also erstmal, was ich total interessant finde an dem Artikel und generell an diesem Prinzip Elfmeterschießen, Freiwurf, es gibt ja in jedem Sport irgendein Äquivalent, ist der Skill. Natürlich brauchst du einen hohen Level an Skill, um einen Torhüter zu überwinden. Aber das ist ja mit Absicht, das heißt der Freiwurf. Und das ist ja auch im Elfmeterschießen auch so gemacht, dass es ja eigentlich verhältnismäßig ziemlich einfach ist zu scoren. Also du solltest Wahrscheinlichkeit, eigentlich hat der Torhüter keine Chance. Und beim Freiwurf steht da ja sowieso niemand dazwischen. Also es bist nur du und der Korb. Das heißt, für ein Basketballspiel ist der Skill ziemlich einfach zu erwerben, verhältnismäßig. Das heißt, eigentlich sollten alle ziemlich nah an die 100% werfen. So, jetzt sind wir wieder beim Thema, du weißt, was ich meine. Bei manchen ist der Skill anders, aber
klar.
Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin meinte. Ich will jetzt keine Prozentzahl drauf setzen, aber ein ganz großer Teil von konstanten Performen ist die Kunst zu meistern, wie man die externen Geräusche ausschaltet. Wie kriege ich die Stimmen in meinem Kopf leise? Wie kriege ich den Gegner aus meinem Kopf? Wie bekomme ich Druck? Ist ja letztendlich auch nur imaginär. Es ist ja scheißegal, ob du jetzt in der NBA Championship gewinnst oder nicht. Morgen du lebst trotzdem weiter. Also Druck kannst du ja eigentlich nicht sagen, dass das Druck ist. Es geht eigentlich nur darum, was in deinem Kopf gerade sich abspielt. Und das wird ja zunehmend schwieriger, je mehr Leute sich darum kümmern und zuhören und in der Halle zuschauen und dem Bedeutung sozusagen zuweisen. So. Und wie wichtig es dir auch ist. Das heißt, diese Geschichte, die ich da erzähle mit dem Barfußsein und tatsächlich beim Ausatmen, es geht tatsächlich um die Atmung. Also ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich in Kalifornien sind wir immer im Sommercamp, Franz und ich, und da trainiere ich das ganz, also mache ganz viele Atemübungen und pack mich dann in Stresssituationen während des Spiels, also wenn heute ist mir Scott Foster auf den Keks gegangen, sag ihm das bitte nicht, sonst mobbt er mich nächstes Spiel.
Was hat er gemacht?
Nein, aber muss gar nichts gemacht haben, ist mir einfach auf den Keks gegangen, so. Und kann ich dir erzählen? Ich wurde eingewechselt und in der Regel gibt es die NBA, wenn du nicht zeitnah an der Auswechselbank da stehst und die den Knopf drücken, geht das Spiel weiter. Ja, und da standen schon zwei und ich bin hingesprintet und er hat gesagt, die zwei dürfen und Moritz darf nicht. Und dann ist das Spiel, du hast nicht so viele Minuten in einem Basketballspiel, dann ist das Spiel 3 Minuten weitergerannt und meine ganzen Minuten sind flöten gegangen. Ich war so sauer, aber es ist auch egal. Aber in der Situation, das war eine perfekte Situation, habe ich mir gesagt, okay, das ist jetzt eine Stresssituation, der geht mir tierisch auf den Keks. Oh, der ist mir so auf den Sack gegangen und das Spiel hat noch nicht mal angefangen für mich. atmen. Ein- und atmen, ausatmen. Ich bin gerade irgendwo in Kalifornien am Strand, laufe da durch den Strand. Ausatmen, ich bin im Wasser und höre die Wellen. Und das übe ich natürlich auch in meiner Routine. Es ist eingebaut, damit ich dann in Stresssituationen, wie ob das jetzt Scott Foster geht mir auf den Keks, Freiwurf, sagen wir mal, mein Bruder meckert mich gerade an, weil ich den Screen nicht richtig gestellt habe, oder der Gegner redet Shit, oder der Trainer nervt mich. Ist egal, ich gehe immer wieder dahin und mache meine Atemübung. Und es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, das mag für den Außenstehenden nicht wirklich so wirken, weil ich bin immer noch ein sehr extrovertierter Mensch. Aber wenn ich das nicht machen würde, mein Konzentrationslevel wäre auf einem ganz anderen Level. Also muss ich wirklich sagen. Und ja, ich habe heute wieder einen Freiwurf daneben geschrotet und in Charlotte vorgestern 3. Alter, ich kann wirklich nächtelang nicht schlafen. Wie viel Melatonin ich da nehme, damit ich einschlafen kann, das glaubst du gar nicht.
Aber gibt's dann danach eine rationale Begründung, warum die Dinger daneben gegangen sind? Also kannst du dann sagen, ah ja, da habe ich jetzt das und das gemacht oder da habe ich es nicht hingekriegt, das und das zu tun im Kopf?
Ja, klar. Ne? Ich habe zu kurz geworfen, hab nicht abgeklappt, bin nicht in die Beine gegangen, aber natürlich stelle ich mich da am nächsten Tag in die Halle und übe das, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ich, wenn ich 100 Freiwürfe ohne Druck werfen würde, ich 90 treffe. Also das ist, wie gesagt, der Skill an sich ist nicht so schwer. Wie bekomme ich es aber hin, das im Spiel genauso zu sehen?
Und das ist ja mit aber hast du im Spiel dann, wenn du dann mit den Füßen im Sand stehst und das Wasser spürst und du ein- und ausatmest, hast du dann einen Ablauf in deinem Kopf, dass du dir sagst, zum Beispiel, so Beine beugen, Oberkörper nach vorne, weiß ich gar nicht, und jetzt strecken.
Da bin ich im Flow.
Also es gibt
Körper,
da bist du im Flow. Okay.
Muscle Memory is taking over. Also ich mache meine Atemübung und versuche den Körper übernehmen zu lassen. Und je weniger Gedanken, desto besser.
Wo geht der Blick hin? Wann schaust du das erste Mal auf den Korb? Hast du die Augen unten oder bist du schon mit den Augen auf den Korb gerichtet?
Sehr interessant. Da gibt es auch verschiedene Studien und da streiten sich die Geister bei den Trainern auch. Zum Beispiel Steph Curry, der guckt gar nicht richtig auf den Ring. Der guckt auf den Ring natürlich so, aber dann musst du mal Slow-Mo angucken, der guckt auf den Ball, wenn der Ball in der Luft ist. Was ich überhaupt nicht verstehe. Und ich gucke die ganze Zeit auf den Ring. Franz guckt auch den Ball hinterher. Also es gibt ganz viele Werfer, die den Ball hinterher gucken. Macht bei mir gar keinen Sinn. Aber es gibt ganz viele. Ich bin ziemlich fixiert auf den Korb.
Aber ja. Ich habe im Schulsport mich zu erinnern, dass man entweder vorne auf den Ring gucken kann oder durch den Ring durch hinten an das Ende vom Ring. Ja. Gibt es da einen Punkt, den man anfixieren sollte?
Die Logik ist, dass man ja eigentlich, dass der perfekte Treffer ist, wenn man hinten am Ring trifft. Und zwar ganz viele denken immer, es ist Swish, weil es ist natürlich von oben direkt durch. Aber wenn man sich mach's jetzt vor, wir sind jetzt leider nicht im Video, aber wenn man sich mal so Quoten anguckt über die Jahre von Dreiertreffern, dann sind die höher im hinteren Bereich des Rings. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, wenn du weiter wirfst und weiter nach hinten in den Ring wirfst mit dem Ball, dass er reingeht, ist höher. Das heißt, der perfekte Make ist eigentlich hinten im Ring und nicht in der Mitte. Das heißt, du zielst, also in der perfekten Welt zielst du hinten rein in den Ring oder wirst sozusagen gegen den Kasten gegen und dann fällt er durch. Also habe ich auch ganz lange anders gemacht. Seitdem ich bei den Magic bin, hat mich, die machen das hier so ein bisschen anders, eine andere Philosophie. Aber finde ich sehr interessant. Aber muss man sich mal wirklich angucken, wenn man, es gibt ja so ganz viele so prozentuale Bilder, wo man dann nachgucken kann, wie viele von die Würfe von Franz Wagner sind reingegangen, wenn er hinten im Ring, vorne im Ring getroffen hat. Und da gehe ich jede Wette ein, wenn die hinten im Ring treffen, dann gehen sie meistens rein.
Und noch eine letzte Frage dazu, wenn du da zum Rebound stehst und die andere Spieler anschaust, die das Ding da drauf werfen im Freiwurf, kannst du da oder würdest du Annahmen treffen können, ob die treffen oder nicht? Also kann man das sehen schon, ob das klappt? Also physisch, dass man das denen, also ob die unsicher sind? Also wie, du siehst so viele Spieler. Kannst du da absolut antizipieren?
Das ist ein Skill, das ist ja auch, wie oft war der Spieler in der Situation, ist das jetzt, es gibt ja jetzt auch zum Beispiel, Dreierschützen, die sind nicht so oft an der Freiwurflinie, einfach aus dem Grund, weil sie immer von Dreier, also beim Dreier wirst du halt nicht so oft gefoult. Und dann gibt es halt meistens Big Men, die gar nicht Freiwürfe werfen können. Gibt es auch welche, die unter 60% werfen. Natürlich gehst du dann zum Rebound wie so ein Irrer, weil du weißt, der springt wahrscheinlich vom Ring ab. Aber das ist wieder eine ganz normale Skillfrage. Da gibt es solche und solche. Und natürlich weißt du das. Das gehört natürlich zur Präparation dazu. Und du kennst ja irgendwann auch die Spieler.
Mhm. Okay, cool.
Ja.
Moritz, wir haben ja, vor allem du hast ja dazu angeleitet oder aufgerufen, dass unsere Community sich meldet und viele Fragen hat. Und eine Frage, die wirklich auch häufiger kam, ist der Unterschied zwischen der deutschen und der amerikanischen Kultur bezogen auf das Coaching. Und da wir jetzt ja gerade im Deutschen Basketballbund jetzt einen spanischen Trainer haben und ich zum Beispiel in meiner Eishockey-Kultur, wo ich tagtäglich mit beschäftigt bin, mit einem finnischen Trainer zu tun habe, da würde ich mal sagen, die zwei Menschen sind jetzt schwarz und weiß. Ja? Also der Finne mit seiner Art und der Spanier unterscheiden sich schon arg. Jetzt ist so ein bisschen die Frage darauf, wenn du jetzt die Ami-Coaches siehst, wo sind da die größten Unterschiede zu den deutschen Trainern im Basketball?
Ja, also wow. Erstmal würde mich interessieren, wie ist denn so ein Finne drauf als Trainer? Ist der so entspannt wie das Volk oder?
Ja, der gibt dir nicht so viel Gestik, Mimik und nonverbale Kommunikation wird da nicht so groß geschrieben. Ja, also der Gesichtsausdruck ist immer relativ neutral.
Das ist bei dem Spanier anders, ne? Die Südeuropäer sind immer so ein bisschen Mama Mia. So.
Da weißt du beim Spanier direkt, wo du dran bist. Beim Finn weißt du jetzt nicht, ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft. Hast du gewonnen oder verloren, ist jetzt nicht im Gesicht abzulesen des Trainers. Das ist natürlich auch eine coole Eigenschaft, weil du dieses Never Too High, Never Too Low ganz gut leben kannst. Trotzdem hier und da wäre schon mal ganz cool zu wissen, wo man gerade so steht. Ist einfach anders. Und deswegen finde ich das ja ein geiler Side-Fact unseres Jobs, dass man mit so vielen unterschiedlichen Kulturen zusammen ist und wo man von lernen kann, wo man sich Dinge abgucken kann, wo man sagt, ah, das würde ich jetzt vielleicht anders machen oder das übernehme ich. Und trotzdem nehme ich es ja wahr, wenn wir haben ja beim DBB auch schon jetzt häufiger Ami-Coaches dabei gehabt oder Menschen aus Nordamerika und euer Assistant-Coach Brett Briemeier ist ja auch in den letzten Jahren bei uns dabei gewesen und da würde ich jetzt auch sagen, der ist jetzt eher anders von der Herangehensweise, vom Typ her einfach. Und da, kannst du da Muster erkennen?
Ja, absolut. Also du hast ja Brett Briemeier angesprochen, das ist schon ein sehr hohes Level an Energie, ne? Und da wird auch sehr, sehr viel mit Emotionen gespielt und ich würde sagen, zwischenmenschlichen, Dynamiken. Ich glaube, das ist sehr, sehr viel präsenter im amerikanischen Sport, einfach weil das eine amerikanische Sache ist. Also, wenn du hier in Whole Foods gehst, wird dir erstmal gefragt, how are you doing, auch wenn es niemanden interessiert. Übrigens muss ich sagen, nach 10 Jahren Amerika finde ich ziemlich geil, weil es mir egal, ob die Kassiererin sich dafür interessiert oder nicht, ich habe trotzdem gute Laune. Wenn ich in Frankfurt am Flughafen mir ein Brötchen zum Frühstück kaufe, ich erstmal angeschissen werde, dass ich mich irgendwie schneller entscheiden soll, ob das Camembert oder Salami sein soll, habe ich erstmal richtig Bock, ja, welcome home, Alter. Ich würde dazu ein bisschen ausholen. Ich habe das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Natürlich hat das mit der Kultur zu tun. Also ich würde jetzt, wenn man jetzt so einen Euroleague-Coach, wenn man sich Željko Obradović anguckt, da kann man jetzt nicht so viel von zwischenmenschlichen Dynamiken erkennen im ersten Anblick, wenn er da mit seinen Spielern emotional redet während des Spiels. Wenn du weißt, was ich meine. Also da wird schon sehr, sehr emotional instinktiv kommuniziert.
Ja.
Nett auszudrücken, ohne das jetzt zu bewerten, hat beides Vor- und Nachteile. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass natürlich das Skill-Level, und das will ich jetzt auch nicht despektierlich gemeint wissen, aber der Skill-Level ist natürlich ein bisschen höher in der NBA und in Amerika, also das muss man einfach so sagen, dass der generelle
Basketball-Skill,
der Sport-Skill ist höher, also ich würde sagen, in der Breite gibt es mehr skillte Spieler, das heißt, der amerikanische Trainer ist sehr darauf bedacht, wie packt er emotional, aber auch taktisch seine Spieler in eine Position, ihren Skill auszuüben Und dann setzt er sich hin und lässt den Superstar machen. Das heißt, das geht halt einfach. Das heißt, die Plays sind sehr, sehr simpel. Es ist generell aber auch simpler zu scoren. Das heißt, du brauchst jetzt nicht so komplizierte Taktiken, um irgendwie den Ball in die Reuse zu schmeißen. Weil es gibt keine 3-Sekunden-Regel. Es ist nicht so physisch.
Was heißt das? Was heißt das für den Laien, 3-Sekunden-Regel?
Der Verteidiger darf nicht 3 Sekunden in der Zone stehen, ohne einen Gegner berührt zu haben. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Tibor Pleiss habe, der riesig ist, dann kann ich einen Europäer, kann ich ihn an einen Non-Shooter stellen und der wirft eh nicht von draußen, dann stelle ich mir einen Tibor oder irgendeinen anderen Big, stelle ich einfach in die Zone und habe da einen Riesen, der alles wegblockt. Das kannst du in Amerika nicht machen in der NBA, weil sie natürlich Punkte sehen wollen. Das heißt, der Rudy Gobert muss, auch wenn er einen schlechten Werfer verteidigt, muss er trotzdem raus aus der Zone.
Sich bewegen.
So. Das ist ein Grund. Dann ist es viel physischer in Europa. Viel physischer und das Feld ist viel kleiner. Das heißt, es ist viel schwieriger zu scoren. Und dementsprechend sind die europäischen Coaches gefragt, kompliziertere Taktiken auf die Beine zu stellen. Das ist einfach so. Und es bezieht sich viel weniger auf das Individuum und mehr auf das 5 gegen 5 und wie bekommen wir es hin, smarten Basketball zu spielen. Und da wird der eine oder andere sagen, das ist schönerer Basketball. Aber kannst du mich erzählen, wenn der Paul George da die Dinger reindrückt, auch wenn du ein Doppelteam sendest, ist vom Skill her ist unmatched. Das kannst du, deswegen würde ich das ungern bewertet wissen. Es ist einfach zwei komplett andere Dynamiken. Und was jetzt natürlich total interessant ist, wenn du die beiden Sachen zusammenpackst, also diesen Skill, und da holt Europa auf, und diese amerikanische FU-Mentalität, also dieses, ist mir scheißegal, wer vor mir steht, ich hau euch um. Dann kommen halt so Spieler wie Jokic und Luka Doncic raus. Also, das sind halt so, da ist dann halt vorbei. Die können mit und ohne Ball spielen und die haben halt auch diesen IQ, die kannst du nicht verteidigen. Es ist einfach so. Und solche Spieler gibt es natürlich auch in Amerika. Das will ich jetzt auch nicht falsch verstanden wissen. Der LeBron James, der würde in jeder Liga das machen, was er macht, auf einem ganz anderen Level. Also, das ist schon. Ja, das daher kommen einfach die verschiedenen Trainerkulturen, würde ich sagen.
Aber was brauchst du dann für einen Trainer, um diese Jokic, Doncic, LeBrons zu trainieren? Welche Fähigkeit muss der Headcoach haben?
Ja, also beim Jokic, weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, ob du da viel trainieren musst, Digga. Also bin ich ganz ehrlich, ich bin halt auch ein riesen Jokic-Fan, deswegen ist jetzt ziemlich einfach zu sagen, aber den rollst du da hin mit 4 anderen Jungs und natürlich muss das alles passen und die anderen Spieler können auch sehr, sehr gut Basketball spielen, verstehe mich nicht falsch. Also die haben absolute Baller da in dem Team, aber der Jokic, der wird einen Weg finden, alle gut aussehen zu lassen. Also es ist einfach so, es ist unmatched. Das ist meiner Meinung nach mit Abstand der beste Spieler in der NBA.
Aber ich will ja auf den Coach eingehen. Ich will ja wissen, warum, was du für einen Coach, für eine Kultur bei dem Coach brauchst. Du brauchst ja jetzt keinen, der den Jokic jetzt anschreit und der noch sagt, nee. Ja, warum hast du heute so? Also, was ist die besondere Fähigkeit eines NBA-Coaches? Also, weil, mal ein Beispiel zu nennen. Ich schaue mir viel bei Social Media an. Ich kann ja keine Spiele live schauen oder wenig Spiele live schauen. Aber was ich liebe, sind die Ansprachen von den Coaches. Ich gucke mir so an, wie die reagieren nach dem Spiel. Und bei den NBA-Coaches habe ich immer das Gefühl, die kommen so danach rein und erzählen noch eine Geschichte und machen noch einen Joke und sind irgendwie, haben alle die Gestik, Mimik, die sind, also so, das ist anders als in einem Euroleague-Team.
Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, zum Beispiel, ich glaube einfach, dass auch so ein bisschen das Verständnis da ist, dass, wie soll ich sagen, ein Kevin Durant, der macht in 4 Jahren, keine Ahnung, wie viele 100 Millionen Euro, aber da weiß jeder Trainer, ne, wenn es eine Uneinigkeit gibt, wer der Erste weg vom Fenster ist, wird wahrscheinlich nicht Kevin Durant sein. Sagen wir es mal einfach so. Das ist jetzt einfach ein willkürliches Beispiel genommen. Aber die Spieler sind die Stars. Das heißt, die Trainer sind schon auf ihre besten Spieler angewiesen auch. Also diese Mentalität ist schon gegeben. Und Ich würde dann sagen, dass die Aufgabe des Trainers eher ist, wie packe ich meinen besten Spieler in eine Position, erfolgreich zu sein? Also wie gebe ich ihm die beste Chance, das Problem zu lösen und nicht, wie löse ich das Problem für die? Das ist die europäische Mentalität und da passiert es halt auch, dass der Željko Obradović dich dann da zusammenhaut im Timeout und da wird nicht gefragt, wie willst du das Play rennen, sondern mein Lieber, du stellst da den Screen und wenn du nicht umhaust, dann spielst du erstmal für die nächsten 3 Euroleague-Spieler nicht und wirst auf mich serbisch zugetextet. Also, das ist schon was ganz anderes, ja.
Würde das dem Superstar nicht auch hier und da helfen, wenn er mal so angegangen würde?
Ja, absolut. Also absolut, aber also es gibt einen Grund, warum die nicht überleben in der NBA. Also. Das ist einfach eine Spielerliga, das wird immer so bleiben. Die Jungs machen das Geld, die verkaufen Trikots und letztendlich, wenn der Trainer das nicht machen will, dann finden wir halt jemand anders.
Macht's ein anderer.
Ja, so, also, naja. Wie soll man sagen, Trainerberuf ist, wie soll man sagen, großen Respekt vor, weil da braucht man wirklich viel Geduld und ich glaube, man muss auch die Fähigkeit haben, viel nicht zu sagen, was man eigentlich sagen will.
Glaube ich auch. Das ist schon eine Kunst.
Ja, absolut.
Moritz, was steht sonst an? Was gibt's Neues? Was steht sonst an? Was machen die nächsten Tage?
Ja, Happy Thanksgiving, y'all. Ne? Habe ich in den letzten 2-3 Tagen viel gehört. Thanksgiving ist auch, ne? Sagt ihr das was? Also.
Ja, klar, ich arbeite natürlich auch mit Nordamerikanern zusammen und das kanadische Thanksgiving war doch jetzt gerade und jetzt ist das nordamerikanische.
Ja,
ist das?
Gibt's Turkey und irgendein fettes Essen. Aber muss man sagen, geil. Also wirklich geiles Essen. Auch die Amis wieder so geil, sich irgendwie so einen wirklich polarisierenden Feiertag, ja, so hingedreht, dass er irgendwie gemütlich wird, dass man nur frisst irgendwie. Geiles Essen. Mama kocht schön Truthahn und Sweet Potato Casserole und wir gucken Football den ganzen Tag. Und sagen uns, wofür wir dankbar sind, aber so richtig reden darüber, was wir hier eigentlich feiern, wird nicht. Also wenn du da mal Thanksgiving googelst, da sind die Pilgrims nach Amerika gekommen, haben den Native Americans das Land weggenommen über Jahrzehnte und irgendwie reden nur darüber, wie die Leute irgendwie zusammen essen. Die Amis sind wirklich, was solche Sachen angeht, einzigartig. Sagen wir es mal so. That being said, sind wir auch eingeladen morgen und ich pfeife ein paar Turkeys rein.
Wie feiert die Familie Wagner dann Thanksgiving in Orlando?
Naja, wir feiern es tatsächlich gar nicht, sondern wir fliegen morgen nach New York um 5. Ein bisschen später als sonst, einfach weil die ganzen Familien zusammen feiern oder essen. Und wir sind auch bei irgendjemandem eingeladen, bei einem Coach. Aber das steht jetzt nicht hoch auf der Prioritätenliste. Ich muss erstmal ausschlafen, ne? Ich muss irgendwie den Rasenmähern aus dem Weg gehen morgen früh. dann pfeffer ich mir einen Saunagang rein und dann packe ich Sachen. Und dann stoppen wir auch mal irgendwo bei irgendeiner Familie rein und klauen uns das ein oder andere Turkey Sandwich. Ja. Stark. Und bei dir?
Klingt nach dem Plan.
Bei dir alles Tutti?
Ich fahre jetzt gleich nach Wolfsburg. Auch schön. Warum guckst du das so? Na wie? Es ist jetzt nicht New York, sorry.
Da muss ich direkt an Daniel Theiss denken. Shoutout zu den Wölfen nach Wolfsburg.
Ja, Shoutout Daniel Theiss. Es ist Salzgitter, Wolfsburg, alles eine Ecke. Genau, da geht es jetzt gleich hin. Ja, und dann versuchen wir ein Eishockeyspiel zu gewinnen. Ah, was hast du da an? Zeigst du mir da? Letzte Frage. Warum trägst du ein Manchester United Trikot?
Ja, also es ist von David Beckham. Und ich sehe.
Game One, oder?
Ja, Game One, Champions League Finale. Und ich sehe mich so ein bisschen als David Beckham des Basketballs an, deswegen.
Das ist ein perfektes Ende für diesen Podcast. Jetzt driften wir ab. Der David Beckham des Podcastes und der Fitnesstrainer aus Köln verabschieden sich an dieser Stelle.
Was gut. Sportfreier.
Sportfrei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.